Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Grüße Sie. Wir alle haben wahrscheinlich jemanden in unserem Umfeld, wo wir sagen, dem geht's nur um sich, der ist extrem selbstbezogen, muss immer an erster Stelle stehen und denkt, er ist was Besseres und wehrt es alles und jeden anderen ab. Aber ist das schon Narzissmus oder einfach nur ein starkes Ego? Dr. Sven Sebastian ist Neurowissenschaftler, Coach und Hirnerklärer. Mit ihm sprechen wir heute über Narzissmus. Wo ich bin, ist vorn, wie wir Narzissten erkennen und mit ihnen umgehen. Schönen guten Morgen, Dr. Sebastian.
Ja, guten Morgen, Frau Herber.
Was steckt denn hinter dem Begriff Narzissmus genau und worin unterscheidet der sich vom Egoismus?
Der Narzissmus, der umfasst verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Und die drei wesentlichsten Eigenschaften sind zum Beispiel, dass der Narzisst von seiner Großartigkeit, seiner Grandiosität überzeugt ist, ganz stark und kräftig. Er will immer bewundert werden, er hat eine Sucht nach Bewunderung und er hat eine fehlende Empathie für andere Menschen, sondern nur für sich. Das ist erstmal so charakteristisch. Der Egoismus wiederum ist eine gesunde Selbstliebe, eine gesunde Selbstfürsorge. Und das ist die zu großen Pole, die wir haben. Egoismus, Selbstliebe, gesund, Selbstfürsorge, Egozentrik, ich nehme mich in den Mittelpunkt, störe aber keinen, Narzissmus, nur ich bezogen, Gradentia, aber eben schädlich manchmal.
Dr. Sven Sebastian, woran erkenne ich denn im Job, in der Beziehung, im Freundeskreis, ob ich es mit einer narzisstischen Persönlichkeit zu tun habe oder nicht?
Man erkennt es ganz einfach im Gespräch zum Beispiel, wenn man einen Mann trifft und er fängt an zu reden oder sie fängt an zu reden und er sagt sofort ich in jeder Satz und er spricht nur noch über sich, lässt sie nicht mehr aussprechen, dann ist es ein großes Zeichen dafür, dass er narzisstische Züge hat. Es gibt noch einen anderen Teil, die reden gar nicht, die hören nur zu und nutzen dann die Informationen, die sie bekommen haben von jemandem, um den dann entsprechend zu manipulieren. Daran erkennt man Narzissten im Alltag. Ansonsten sind das positive wie negative Eigenschaften, die haben. Beides.
Sind eher Männer oder eher Frauen narzisstisch veranlagt?
Ja, die Statistik sagt Männer auf jeden Fall mehr, so 70% Männer, 30% Frauen. Es gibt eine Grauzone, weil Frauen nicht so einfach zu erkennen sind, wenn sie Narzissten sind, schon, aber da geht es viel um Attraktivität, Schönheit, ne? Dominanz und so weiter. Mhm. Das wird dann wieder sehr schön positiv bewertet von der Gesellschaft, aber man sagt mehr Männer, ja. Kommt ein bisschen durch den Adrenalin auch zustande, durch den Hormonhaushalt und so weiter.
Und wie entstehen diese Eigenschaften, diese narzisstischen Eigenschaften?
Also ist das genetisch? Hat man gut untersucht, ja. Es gibt einen genetischen Anteil, so 50-60%, hat man schon. Gehirnstrukturen haben sich da verändert schon, ne? Die mit Empathie zu tun haben, die dann zu wenig da ist. Aber es ist vor allem Erziehung. Das geht ab dem 7. Lebensjahr ungefähr los. Kinder können sich dann selbst reflektieren, sehen dann auch, sind sie grandios oder nicht, fühlen das auch. Und Eltern, die ihre Kinder besonders hoch auf den Sockel stellen permanent, da wird es sehr gefördert. Ich sage aber, ich habe ja viele Fälle immer in der Praxis, ne? Es ist meistens eine Selbsterziehung, die dann erfolgt. Mhm. Also eine Selbstliebe, ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit, des Talents. Das
aber
hat
erst
bestimmte Gründe.
Erst im Erwachsenenalter.
Aber sonst geht es in der Kindheit los, wie das Kind eben entsprechend gelobt, gewertschätzt, eben besonders immer auf die erste Position gesetzt wird.
Mhm. Dr. Sebastian, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass auch die Erziehung dazu beiträgt, dass aus Kindern eventuell Narzissten werden. Und Anja schreibt dazu im Chat, aber ist es nicht so, dass gerade eine emotionale Vernachlässigung bei Kindern dazu führt, dass sie zu Narzissten werden, weil sie nach einer Liebe suchen, die sie nicht in sich tragen?
Es gibt zwei Erklärungsmodelle zurzeit, die miteinander konkurrieren ein wenig, aber eigentlich hängen sie auch zusammen. Es ist einmal diese, Kinder kriegen nicht genug Liebe und Anerkennung, deswegen buhlen sie danach und stellen sich großartig dar und dadurch entsteht Narzissmus. Neueste Untersuchungen zeigen aber, es ist nicht ganz so stimmig. Es ist mehr so, dass Menschen oder Eltern vielmehr ihre Kinder von sich heraus auf einen höheren Sockel stellen und entsprechend immer sagen, du bist was ganz Besonderes, du bist die Nummer eins. Mhm. Und diese erhöhte Aufmerksamkeit, das verstärkt mehr die Entwicklung von Narzissmus. Das andere, ich buhle nach Liebe, ist mehr eine Schädigung des Selbstwertgefühls. Also wir müssen unterscheiden zwischen Selbstwertgefühl und Narzissmus. Also einfach formuliert, wenn Eltern ihre Kinder nicht ausreichend loben, anerkennen, dann kann es sein, dass eine Selbstwertgefühlverletzung entsteht und das Kind im jugendlichen Alter dann versucht, das mit Narzissmus und narzisstischen Zügen zu kompensieren, so können Sie sagen. Oder andersrum, und das ist wichtiger vor allem, die Sucht und die Leidenschaft, Aufmerksamkeit zu bekommen und was Grandioses zu sein. Diese Botschaft wird dann immer vermittelt bei den Eltern und das ist der andere Part.
Steffen schreibt bei uns im Chat auf rbb888.de, Ich habe ein Problem mit dem Begriff Narzissmus. Wir sind schnell dabei, jemanden als narzisstisch abzustempeln, weil er oder auch sie zielstrebiger, ehrgeiziger und irgendwie unabhängiger von der Meinung anderer ist. Richtige Narzissten gibt es zum Glück nur selten und das ist auch gut so. Wie verbreitet ist Narzissmus? Hat er damit recht?
Ja, also es ist so, ja, Steffen hat recht. Der Narzissmus an sich ist erstmal nur eine Beschreibung von einer bestimmten Facetten einer Persönlichkeit eines gesunden Menschen, sagt man. Also bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die wir alle kennen, dass wir uns auch mal ein bisschen selbst lieben, überheblich sind, manchmal ein bisschen arrogant, über die Dinge gehen, bewusst sind, was wir wollen. Das sind alles narzisstische Züge, Charaktereigenschaften, die jeder von uns hat. Mhm. Wenn diese aber dann Überhand nehmen, wenn sie gefährlich werden für andere, ne, für Strukturen, soziale Systeme, Gesundheit des Menschen und so weiter, Sozialisierung, wenn man also davon krank wird dann selber, dann spricht man von einer krankhaften narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mhm. die ist genau definiert. Da gibt es Psychologen, Ärzte, die das dann auch deklarieren können, ne, und diagnostizieren können. Und das sind 1% der Bevölkerung. Mhm. Also wenn man jemandem sagt, du bist ein Narzisst, kann der eigentlich auch sagen, ja, Gott sei Dank.
Ach.
Ja, weil er einfach gute Eigenschaften hat, die ihn weit bringen können. Nur, man muss schauen, schädigt er sich selbst? Punkt 1, das interessiert ihn meistens nicht so, aber schädigt er andere? Das ist dann wichtig für die soziale Gefüge auch.
Narzissten sind, sagen Sie, nicht nur negativ zu sehen, sie haben auch durchaus positive Seiten. Und dazu hat auch Joachim mhm. bei uns im Chat unter rbb888 geschrieben. Er ist nämlich Freiberufler, ziemlich erfolgreich unterwegs. Meine Kunden mögen mich, schreibt er. Ich könnte nicht so erfolgreich sein, wenn ich nicht eine große Portion Narzissmus in mir hätte. Es gibt auch nette Narzissten, Smiley. Welche netten Seiten, welche positiven Seiten sind denn das?
Also bei Narzissten finden wir immer etwas sehr Charmantes vor. Sie sind sehr selbstbewusst, häufig auch attraktiv, auch wirklich im Vergleich zu anderen einzigartig. Unterhaltsam, humorvoll, präsent. Sie haben starken Willen. Sie können Ziele erreichen. Sie können auch begeistern. Sie können mitreißen. Sie können verändern. Sie können wirklich Dinge umsetzen. Und das ist, was wir alle auch irgendwie gern haben. Und es kann sogar wirklich ein Abbild sein, ne, was wir uns so wünschen. Also narzisstische Menschen haben sehr gute Kraft und Energie.
Also
und
sind grundsätzlich gar keine schlechten Menschen.
Nein. Das Problem ist, dass manchmal sagen wir, ich hätte das auch gern und deswegen finde ich das schlecht. Oder der Narzisst geht über alle drüber hinweg. Jetzt was dazukommt. Also ich habe keine Empathie für die Menschen. Ne? Ich habe einen Größenwahn. Ne? Ich denke, ich viel besser, als ich bin. Also wenn es problematisch wird, ja, wenn sie dann sozusagen angreifen, zerstören, dann wird es schwierig für Teams, Organisationen, Beziehungen vor allem auch. Und für die Narzissten aber auch selbst. Also.
Aber gibt es sowas, also ein Narzisst, haben Sie ja gerade gesagt, hat durchaus positive Seiten, aber gibt es dann auch sowas wie einen gesunden, positiven Narzissmus?
Ja, wenn er sich, das ist ja die therapeutische Ziel immer, wenn ein Narzisst zu mir ins Büro, in die Praxis kommt, das merke ich, sehe ich, fühle ich sofort und weiß das auch. Und darum geht es, dass er es erkennt, wie er handelt, was ein Triebkraft er hat und dann, dass er lernt, mit Hilfe von Empathie gegenüber anderen Menschen, zum Beispiel, das besser zu kontrollieren, zu managen.
Jetzt sagen Sie auch über sich, Sie haben narzisstische Anteile.
Ja, sonst würde ich Sie so nicht verstehen, die Leute.
Und Sie sprechen ganz offen darüber.
Ich rede ganz offen darüber, weil ich habe das für mich diagnostiziert. Ich habe den hedonistischen Narzissmus.
Das müssen Sie nochmal erklären.
Hedonismus heißt im Grunde genommen, ich bin sehr gesteuert nach Freude, Lust, Genuss, Leidenschaft, sinnliche Begierde teilweise auch. Ne? Und das ist mir sehr wertvoll. Und deswegen bin ich manchmal narzisstisch, also ich geprägt sage, wer das nicht mitbringt, wer das nicht bedient, der ist nicht dabei. Und deswegen grenze ich manchmal Leute aus und gehe dann drüber über Nörgler, Kritiker und so weiter. Und das macht es manchmal kompliziert.
Dr. Sven Sebastian, Sie haben jetzt 3 knackige Tipps für uns, wie wir mit Menschen mit narzisstischen Charakterzügen umgehen können. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
Also erster Tipp ist, sich anzupassen. Das wäre am besten. Dann kommt nicht diese Gewalt drüber. Also wirklich einfach zu schauen, wie funktioniert der? Dann sich anzupassen. Punkt 1. Punkt 2 ist, von ihm lernen auf jeden Fall. Seine ganzen Stärken. Sich selbst auch zu erlernen. Sie schwächen, die zeigt er nämlich eine deutlich. Und zum Schluss, das sage ich den meisten, nehmt die Beine in die Hand und renn.
Andrea hat uns angerufen. Andrea, du bist lange mit einem Narzissten zusammen gewesen und hast es aber geschafft, dich zu lösen.
Ja, ich war 10 Jahre mit einem Narzissten zusammen und ich habe eigentlich die Frage, wie kann ich mir selber verzeihen? Dieser Narzisst hat mich so manipuliert, dass ich mich selber aufgegeben habe. Solange ich ihn gebauchpinselt habe, sagen wir das mal so, war alles in Ordnung. Aber als ich mich dann zurückgenommen habe und ich als Person zählen wollte, fing diese Ignoranz an, dieses Triggern. Er wusste ganz genau, was er sagen musste, damit ich in die Luft gehe. Und die Umwelt dachte dann, oh mein Gott, was ist das für eine Furie? Aber das war gar nicht an dem. Ich habe leider, leider nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Mein Bauch hat gesagt, geh weg, geh raus aus dieser Situation. Aber ich habe immer diese Fahne der Hoffnung hochgehalten, im Hoffen, mein Gott, er muss doch wieder so werden wie früher. Es war doch so schön. Er hat mir doch mal zugehört. Nein, gar nichts. Es gab gar keine Gespräche mehr. Überhaupt nicht. Nur noch totale Ignoranz. Das ging so weit, dass meine Fahne der Hoffnung so weit oben war und mein Bauchgefühl immer nach hinten gestoßen wurde, dass ich sogar heute im Nachhinein, sage ich mal, ich habe diesen Mann sogar in Trance geheiratet, würde ich jetzt im Nachhinein mal sagen. Hm. Ich habe mich selber aufgegeben. Hm. Ich habe 30 Kilo zugenommen, weil ich mit dieser Ignoranz nicht klar kam. Ich habe es aber geschafft, mich zu trennen und diese 30 Kilo wieder aufzunehmen. Ich strahle nach außen. Ich habe ein Selbstbewusstsein nach außen, wunderbar, aber nach innen. Um Gottes Willen.
Sind die Schuldgefühle einfach da?
Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich gebe mich selber immer noch auf. Ich möchte aus diesem Kreislauf raus. Ich möchte diese Selbstliebe wieder schaffen. Ich möchte, dass ich wieder ein Leben habe danach. Die Trennung, die war wunderbar.
Fragen wir Dr. Sven Sebastian, was er dazu sagt. Wie kann Andrea ihre Schuldgefühle ablegen?
Erstmal vielen Dank, Andrea. Das ist wirklich eine Offenbarung. Und so sehe ich das in der Praxis auch immer. Die Frauen kommen zu mir, genauso wie sie es beschreiben. Es ist ein Jojo-Spiel, es ist eine emotionale Achterbahn.
Ja.
Es berührt mich immer wieder, wenn ich das höre. Wie kann man das jetzt lösen? Also, wichtig ist, dass man sich klar wird, dass sie viel über sich gelernt haben in der Zeit. Es ist sehr lang gewesen, aber ihre Persönlichkeitsstruktur, ihre Fähigkeiten, Fertigkeiten, Selbstreflexion war noch nicht ausreichend genug, um sich davon zu lösen. Also es war ein Entwicklungsprozess, diese 10 Jahre. Betrachten Sie diesen Menschen nicht als Narzissten, Punkt 1, sondern sagen Sie, es ist ein Mensch, der narzisstische Züge hat und Charaktereigenschaften. Okay. Da ist er angedockt. Und das sind ganz schöne Dinge, die Sie da auch in sich tragen, die er genutzt und benutzt hat. Also gehen Sie wirklich in die Selbstanalyse hinein, Selbstreflexion. Vielleicht machen Sie auch mal einen Persönlichkeitstest. Ja, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich gebe Ihnen da einen kostenfreien auch, so dass Sie sich neu erlernen können. Und dass Sie es wirklich, das Verzeihen erfolgt so, die Zeit war notwendig, in Anführungsstrichen, ja, dass sie etwas für sich lernen. Sie haben es ja auch gerade schön beschrieben, ich habe mich befreit. Und dieser Mensch hat ihnen, ich übertreibe das jetzt, aber das ist im Verzeihen, hat ihnen auch was geschenkt, in Anführungsstrichen. Nämlich eine wichtige Selbsterkenntnis, dass sie selbst für sich leben können, dass sie hohe Qualitäten haben, bestimmte Eigenschaften mitentwickelt haben. Und das ist es, also sich selbst in die Hand zu nehmen. Also gibt es kleine Übungen auch dazu, sie können gute Dinge-Protokoll machen und so weiter und so fort. Ja, also verzeihen Sie das in dem Sinne, ihre Persönlichkeitsentwicklung war noch nicht so weit, um sich da schnell lösen zu können. Und sie waren natürlich dann auch co-abhängig, so nennt man das, und waren emotional.
Oh ja,
ja, das, ich kann das alles, ich kenne das, wie gesagt. Aber wissen Sie, wenn man sich, Sie können auch nochmal jemanden suchen, Gesprächspartner, wir können das auch zusammen machen, ganz kurz, knapp nur mal so ein paar Beispiele nennen und Sie werden drüber lachen. Der Humor hilft ganz stark, sich davon zu lösen. Ich lache mit den Menschen, die so betroffen sind wie Sie, lache ich dann erst am Ende zwar der Therapie, ne, aber lachen wir sehr viel und das befreit extrem.
Und Andrea sollte sich sicherlich auch Zeit geben.
Unbedingt
für diesen Prozess,
Zeit geben, ja,
ne?
Ja, ja.
Ist ja auch immer ganz wichtig. Ja. Andrea, vielen, vielen Dank, dass Sie so offen mit uns darüber
herzlichen
gesprochen
Glückwunsch,
haben.
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie losgekommen
und
sind.
Und herzlichen Glückwunsch.
Darüber freue ich mich.
Das hat mir das Strahlen erstmal schon mal zurückgebracht. Wo ist den Schlaf noch nicht?
Nee, den Schlaf, da genau, da müssen Sie gucken, was in Gedanken so, da müssen wir ein Schlafprotokoll machen, aufschreiben, ne?
Ja.
Gucken, was Sie vor dem Schlafen eine halbe Stunde machen, welche Gedanken Sie haben und so weiter. Schlafhygiene.
Warum kommen eigentlich Narzissten bei uns so gut an?
Ja, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, die haben bestimmte Eigenschaften. Sie sind, wie gesagt, charmant, unterhaltsam, humorvoll, präsent. Sie können wirklich auch manchmal zuhören, wenn sie dann was davon haben. Sie sagen oder sie geben einem das Gefühl, ich habe dich ausgewählt. Ich habe die Entscheidung getroffen. Du bist für mich für was Besonderes, für andere vielleicht nicht. Also wir werden automatisch von einem Narzissten hochgehoben. Und jetzt, wenn wir natürlich selber Krisen ein bisschen haben, fehlendes Selbstbewusstsein, vielleicht nicht so eine schöne Emotionalität haben wie ein Narzisst, der kann ja die Klaviatur der Emotionalität des Menschen hoch und runter spielen. Freude, Lust, Leidenschaft, Ärger, Druck, Angst, Befürchtung. Das ist das Jojo-Spiel. Und wenn wir das erleben bei einem Menschen, wo wir gerade vielleicht so Routineleben haben, ne, uns gerade getrennt haben, der Job läuft nicht gut, boah, das ist ja wie The Master of the Universe kommt. Und das ist der Rausch. Und das ist das, was ihn sehr stark anzieht. Mhm. Vor allem die Wissen um unsere Schwächen. Und dann sagen wir, Mensch, wenn ich die Schwächen habe, das und das nicht so gut kann, also das Geld nicht zusammenhalten, nicht präsent sein, ich habe Angst vor Leuten und so weiter. Der Narzisst macht das dann. Und deswegen hängst du dich dran. Das Blöde daran ist, der Narzisst macht das nicht für dich, sondern macht es einzig und allein. Und das ist das Kritische daran, für sich. Komplett.
Er befriedigt seine eigenen Interessen.
Absolut, seine Eitelkeiten, seinen Nutzen und so weiter. Und das erlebe ich immer, wenn die vor allem Frauen zu mir kommen und sich retten wollen. Ja, das ist ja wirklich, wirklich eine Rettung oftmals, die dann beansprucht wird. Die sagen, der hat mit mir wirklich, der hat mich in den Wahnsinn gebracht. Wirklich. Emotional, einmal so und ich kam nicht mehr los. Deswegen braucht man da immer eine Unterstützung auch dafür.
Können Narzissten treu sein? Obwohl, können ja viele andere auch.
Ja, die können treu sein, und zwar in dem Sinne, wie sie sich das definieren, Treue. Ja, mhm. Also heute bin ich treu, morgen nicht. Also bin ich treu. Und sie sind nur treu, wenn sie daran Gewinn haben.
Mhm. Und gibt es Möglichkeiten, aus so einer Beziehung irgendwie dann sauber rauszukommen? Wie müsste man vorgehen?
Absoluter Cut. Absoluter Cut. Okay. Keine Kontakte mehr. Hochorganisiert. Ganz genau gucken, wann. Nichts sagen vor allem. Also ich könnte jetzt eine Litanei runterkriegen. 10 Stichpunkte. Wichtig. Ganz wichtig ist, man ist ja sehr verstrickt finanziell dann und so weiter. Retten, was zu retten ist. Schmuck rausräumen, Geld rausräumen, weg.
Okay.
Muss ich so hart sagen, weil das sehr harte Fälle sind.
Das ist wirklich hart,
das
stimmt.
Und ich habe das jeden Tag und das, ja, ich kann es nicht anders sagen.
Ja. Jetzt wollen wir darüber sprechen, wie Sie im Job mit Narzissten klarkommen, denn Menschen mit narzisstischen Zügen, Dr. Sebastian, können die Arbeitsatmosphäre schon heftig aufmischen, oder?
Ja, also es ist so, ich kenne Personalmanager, die ganz bewusst für Change-Prozesse im Unternehmen, das heißt, wenn irgendwie personelle Veränderungen, strukturelle, prozessuale Veränderungen, alles, was schmerzhaft ist, wo man Mut braucht, viel Selbstbewusstsein, Eloquenz, ja, Klarheit, die nehmen sich ganz besonders und ganz gezielt Narzissten dazu in diese Stelle. Also Narzissten werden leidenschaftlich eingesetzt in Unternehmen, um Strukturen zu verändern, Personalstrukturen zu verändern und so weiter. Dafür sind sie gewollt insgesamt. Mhm. Da können sie sich auch ausleben. Ne? Sie sind ja, wie gesagt, offen, sie sind sehr intelligent, häufig auch charmant, talentiert, attraktiv. Das ist eine.
Wie verhält sich ein Narzisst am Arbeitsplatz?
Am Anfang, wenn das sozusagen der Rausch da ist, ne, dann zieht er das durch. Wenn er Rückendeckung bekommt vom Top-Management zum Beispiel, ja, dann geht das. Aber seine Defizite, die er nun mal hat, nämlich die fehlende emotionale Empathie und so weiter, das bricht dann durch. Und meistens ist es dann so, wenn er dann bedroht wird, wenn die Aufgabe erledigt ist, ne, wenn andere dazukommen, wenn er nicht mehr so hofiert wird, wenn er private Probleme bekommt, wenn die Leute nicht mehr mitziehen, dann geht es ganz, ganz stark in die Richtung, ich akzeptiere nur Meinungen anderer Menschen nach Lust und Laune, ich mache immer Feinde aus, ich greife an, ja, es ist ein Verlangen nach Konkurrenz immer da, ja, es ist immer so ein wettbewerbsorientiertes Verhalten, Beleidigung kennt er sehr gut, Unterstellung, Unterwerfen der Leute und so weiter.
Also aber wie kann ich ihn Verhalten. Dann stoppen? Ich muss ihn doch da irgendwie auch stoppen können.
Einmal ist es so, man muss dann die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse im Unternehmen anschauen. Meistens ist es so, wenn man dann nicht in einer guten Position ist, sondern in einer Sandwich-Position beispielhaft oder weiter in einer anderen, dann muss man das meistens erstmal so machen. Ich muss mich anpassen, das ist immer der Punkt. Das ist nicht einfach. Aber was Sie...
Wenn es jetzt ein Chef zum Beispiel ist, ne, genau, der diese narzisstische Persönlichkeit hat.
Muss man ein bisschen Abstand gewinnen. Ja? Man muss so eine Meta-Abstand-Ebene. Man muss sich ein bisschen amüsieren über ihn auch. Man kann ihn einfach mal zuhören. Es gibt verschiedene Strategien.
Und beim Arbeitskollegen?
Ja, und beim Arbeitskollegen gilt es immer das klare Wort, die klare Ansage. Direkt Tür zu, Auge in Auge. Man braucht einen Augenkontakt zum Arbeitskollegen, der narzisstisch ist. Fixieren mit den Augen. Keine Zuckungen in den Augenlidern. Kurze, knappe Ansage. Was passt dir und was passt dir nicht? Und dann raus und die Tür wieder zu.
In welchen Berufen treffen wir denn Narzissten besonders häufig?
Ganz stark natürlich im Schauspielbereich, ne, im künstlerischen Bereich, Medienbereich auch, ne, Chefarztetagen ganz stark, ne, CEOs auch auf jeden Fall, manchmal auch im Erziehungsbereich, also dort immer, wo man manipulieren kann, wo man managen soll, wo man aber, ich muss es dazu sagen, Change-Prozesse sind sehr schmerzhaft. Change is pain. Und wir sind ganz viele Veränderungsprozessen im Unternehmen jetzt unterworfen. Mit Digitalisierung und alles. Und da brauchen wir diese narzisstischen, positiven Eigenschaften von Menschen. Etwas durchhalten zu können, aushalten zu können. Auch mal zu sagen, du nicht, du ja. Und das ist dann natürlich wieder der Vorteil von narzisstischen Menschen.
Sind narzisstische Menschen die erfolgreicheren Menschen?
Ja, natürlich. Ja. Aber das große Risiko ist, wenn die Umgebung nicht mehr mitmacht, wenn die Fälle wegschwimmen, ne? Wenn er überzieht das Ganze, dann fallen sie sehr, sehr tief und dann kommen Nebensymptome, Erkrankungen dazu und die sind dann manchmal existenziell wirklich in der Not.
Wir haben über WhatsApp eine Nachricht bekommen. Derjenige hat aber nicht geschrieben, wer er ist. Ich lese die mal ganz kurz vor zum heutigen Thema Narzissten. Ich bin selber betroffen, lebe mit einem Narzissten zusammen und es ist schlimm. Mein Partner ist nicht nur Narzisst, sondern auch extrem eifersüchtig. Mein Leben bestimmt die Angst und die Drohungen, wenn ich nicht das mache, was er sagt. Was sagen Sie, Dr. Sven Sebastian?
Ja, das ist typisch dazu für narzisstische Persönlichkeitsstrukturen, fast schon eine Störung, so nach klingt das. Also das heißt, der Narzisst oder die narzisstischen Persönlichkeiten wollen natürlich immer ihren Willen durchsetzen. Sie haben ein hohes Bedürfnis nach Anerkennung, Bestätigung. Gleichzeitig sind sie sich manchmal unsicher, sie wollen nicht ertappt werden, haben Angst vor allem, dass sie die Kontrolle verlieren. Sie haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, Liebe zu verlieren. Und da heraus werden sie eben sehr oft wütend, aggressiv. Also sie spüren das Defizit, was sie haben, befürchten, dass die andere Person geht und dann versuchen sie süchtig, Eifersucht, ne, das unter Kontrolle zu kriegen. Und hier muss man ganz klar den Opfern sagen, hier gibt es Normen und Werte, die wir hier in einer Gesellschaft, die wir hier leben, leben und da müssen Grenzen deutlichst gesetzt werden. Weil das ist eine seelische Gewalt, die da ausgeführt wird, eine seelische Abhängigkeit, die erzeugt wird. Die Personen sind dann auch meistens selber unsicher, verunsichert und so weiter. Der Narzisst selber kennt da keine Grenzen. Das geht bis, ja, Gewalt, ja, aber vor allem seelische Gewalt. Also Verleumdung, ne, Beleidigung vor den ganzen Leuten. Ne. Einfach nicht sprechen, das ist das, was die dann machen. Nur damit sie immer wieder die Gewissheit kriegen, der ist noch bei mir. Den habe ich noch unter Kontrolle. Der weiß noch nicht, wie ich wirklich schwach bin und so weiter. Also Narzisst kennt da alle Möglichkeiten. Und das
aber
kann
wir können ja natürlich nicht alle Narzissten oder alle Personen mit narzisstischen
starker
nicht über einen Kamm scheren.
Das ist ein Krankheitsbild,
sondern
schon hier.
Das ist natürlich. Sicherlich
das ist, ein da muss sie. Also die Dame, jetzt die Frau, da sage ich wirklich nur noch eins, Beine in die Hand, mit Hilfe weg, weil das ist erniedrigend und nicht würdig eines Lebens.
Jetzt wollen wir darüber sprechen, welchen Einfluss die sozialen Netzwerke auf die Entwicklung von Narzissmus haben. Dr. Sven Sebastian, wie ist das? Brüten soziale Netzwerke Narzissten aus durch dieses ständige Posten und Liken?
Also sie fördern das vor allem. Sie fördern und unterstützen die Entwicklung von narzisstischen Charakterzügen. Sie stärken es auch und sie ermöglichen es auch. Das heißt also, es ist ein Tummelplatz quasi, diese sozialen Medien und ein großer Nährboden. Und ein Mensch, ein Kind, Jugendlicher oder auch ein Erwachsener, der so narzisstische Züge sich trägt, damit vielleicht schon ein bisschen Erfolg hat, findet das automatisch sehr gut, diese sozialen Medien. Weil er das dann sehr gut nutzen kann, mithilfe der emotionalen Manipulation, Selbsterhöhung, Selbstdarstellung, Lüge vor allem auch, ne? Einfach behaupten, ich kann was und kann eigentlich nichts, ja, und dadurch auch dann Gewinn zu haben. Also es ist ein richtig guter Nährboden dafür. Ich würde aber nicht sagen, dass sich jemand, der nie damit zu tun hatte mit Narzissmus, dass der dann das wird.
Dass der denn das wird.
Dann die Selbstwertgefühl-Problematik ist da mehr drin, ne? Dass du ein krankhaftes Selbstwertgefühl hast.
Auf welche Arten von Narzissten treffe ich denn in diesen sozialen Netzwerken?
Das sind vor allem, es gibt ja verschiedene Typen, aber das sind so die grandiosen Narzissten, ne? Und die grandiosen Narzissten sind wirklich, die stellen sich von sich aus allein auf dem Sockel, auf die Position 1, ne? Die sagen, da gibt's niemanden anders. Das ist so wie, wenn jemand sagt, warum bist du so erfolgreich im Social Media oder woanders? Der sagt dann, der Grandiose, weil ich es kann.
Passend zu dem Thema hat uns Maja im Chat unter rbb888.de geschrieben, gewagte These, schreibt sie, unsere Welt folgt narzisstischen Trends. Jede und jeder kann zu allen Themen dieser Welt öffentlich seinen Senf dazugeben, Leute runtermachen, sich im Internet positionieren. Individualismus ist eine tolle Sache und Freiheit, aber manchmal habe ich Angst, wohin das alles führt. Auch in der Politik sind immer mehr echte Narzissten unterwegs. Warum finden diese Leute so viele Follower?
Weil wir ganz einfach das, was sie da können, gerade der grandiose Narzisst, ne, dass er wirklich eloquent ist, da ist, präsent ist und so weiter, ne, sich nicht umwerfen lässt sofort, ne, einfach dann ja, einfach auf der Position Nummer 1 ist. Das finden wir gut, das streben wir manchmal selbst an. Das ist etwas, was wir lernen wollen, wo wir sagen, Mensch, Respekt, wie kriegt ihr das hin? Und es ist meistens so, dass Narzissten natürlich Narzissten anziehen. Das ist der kollegiale Narzissmus, der soziale Narzissmus. Da kommen die Narzissten und sagen, Mensch, endlich spricht es einer aus und zusammen sind wir stark und überrumpelt diese Welt. Ah. Ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese eben die Sachen schwächer insgesamt. Ja.
Tina aus Potsdam hat angerufen. Hallo, liebe Tina.
Hallo.
Sie hören seit 2 Stunden unsere Sendung und denken immer wieder, oh, die sprechen genau über meine Situation. Wie ist Ihre Situation?
Ja, also prinzipiell habe ich mich vor 6 Jahren auch aus so einer Beziehung mit einem Menschen mit narzisstischen Charakterzügen getrennt und habe versucht, diesen Cut zu machen, den Herr Dr. Sebastian ja quasi empfohlen hat. Das ist aber in meiner Situation leider sehr schwierig, weil wir ein gemeinsames Kind haben. Der ist 7 Jahre alt und wir haben geteiltes Sorgerecht. Und jetzt ist es halt so, dass er... Also mein Ex-Partner, diese Tatsache, dass ich ein Stück weit von ihm abhängig bin durch dieses geteilte Sorgerecht, immer wieder ausnutzt, um mich quasi unter Druck zu setzen, das als Druckmittel benutzt. Und ich würde gerne in dem Zusammenhang wissen, wie ich in so einer Situation mit einem Menschen mit narzisstischen Charaktereigenschaften umgehen kann, soll, muss. Genau.
Was sagt unser Experte Dr. Sven Sebastian?
Ganz klar, wie man damit umgehen kann, ist sich selbst wirklich in die Hand nehmen und schauen, was macht das mit mir selbst. Also Sie werden sicher Angst haben davor, das Kind vielleicht zu verlieren oder dass es eine psychologische Schädigung vom Kind passiert. Also diese Befürchtung, die Angst, sich erstmal nochmal klar zu werden, Punkt 1. Punkt 2 ist es wichtig, sich klar zu werden, dass Sie Ihr Leben jetzt leben und Ihr Kind, Ihr Sohn, verbringt auch Zeit mit Ihnen, gute Zeit, viele Zeit. Die muss sehr wertvoll werden. Die muss so sein, dass Sie wirklich mit dem Kind gemeinsam nicht nur Zeit erleben, sondern auch Gedanken austauschen, Gefühle, Empfindungen, die das Kind stärken in ihrer Richtung, wie sie es mögen. Das kann man sehr gut machen, das werden sie auch sehr gut machen. Wichtig wäre noch dazu, warten, was das Kind sagt. Ne? Nicht aus der Angst heraus sofort reagieren und bestimmte Korrekturen da zu bringen. Das wäre wichtig. Und was ich dann auch immer wieder empfehle, klar, das werden Sie sagen, kommt der Ex-Mann da nicht mit, aber Mediatoren helfen oft, ne? Familiencoaches helfen oft. Ich sage manchmal meinen Klienten dann in solchen Fällen, schauen Sie mal, ob es einen Freund gibt, eine Freundin, in der Familie jemand, wo der Mann noch Kontakt hat, also eng. Sprechen Sie mit denen, dass der mit Ihrem Ex-Mann auch nochmal Klartext spricht. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Manchmal hilft das. Ne? Auch gleichzeitig wäre gut, man kann manchmal einen anonymen Brief absenden. Also immer wieder darauf hinweisen, aber sich selbst wirklich zu achten, das stresst Sie, das weiß ich. Und dann stellen Sie sich manchmal selbst in Frage und das bitte stoppen, ganz wichtig, wirklich sich immer bewusst sein, Sie machen da einen guten Job in Anführungsstrichen und Ihr Kind, ja, entwickelt sich jetzt, da kommt dieser Einfluss, Ihre sollte dann stärker sein, ja, entsprechend als den beim Mann.
Haben Sie denn schon mal drüber nachgedacht, jemanden hinzuzuziehen?
Also wir hatten schon eine Mediation, weil er das Wechselmodell einforderte, was ich für nicht sinnvoll halte oder hielt. Mittlerweile wohnt er nicht mehr bei uns. Er sieht unser Kind nur noch einmal im Monat, weil er der Meinung ist, er kann sich finanziell nicht mehr leisten, ihn öfter abzuholen. Ja. Es geht aber so weit, also mein Sohn hat sehr große Probleme in der Schule, verweigert sich, sehr selbstkritisch und sagt immer, er kann das nicht, er ist dumm und am liebsten würde er sterben, weil er es nicht schafft, sich an Regeln zu halten mit 7. Und ich bin der Meinung, er braucht psychotherapeutische Hilfe.
Das kann ich dann nur empfehlen, auch wie Sie es jetzt erzählen.
Genau, aber das ist eben das, wo er den Druck ausübt. Und sagt, er empfindet das ganz anders, er sieht das nicht, er möchte das nicht sehen und alle, die Schule, der Hort, alle, die sagen, er braucht diese Hilfe, die sind inkompetent und die können nichts. Und wenn ich nicht ihn konsequent informiere über alles, was passiert, schiebt er dem Riegel vor. Ja. Und das ist diese Drucksituation, wo es halt auch um das Wohl meines Kindes
total
geht.
Ja, unbedingt durchatmen immer, das klingt so einfach, ich weiß.
Ja, das ist genau.
Was noch helfen kann bei solchen Situationen, nehmen Sie eben erstmal keinen Kinderpsychologen, die sind sehr exzellent und gut. Ein Sparing-Partner mal gucken. Dem Sohn einen Sparing-Partner, das hilft manchmal auch. Es kann der Opa sein, die Oma sein, ein Freund sein. Mhm. Ne? Oder die Kinder brauchen dann Halt in dem Moment. Wenn die beiden Eltern zerstritten sind, da sind die so haltlos, da brauchen die eine Orientierung, Bodenhaftung, Halt. Und das kann echt ein spielerischer Kompagnon sein, Partner sein, für ihn. Ja. Aber ich verstehe vollkommen, was Sie sagen. Das ist nicht einfach für Sie.
Ja.
Liebe Tina, vielen, vielen Dank, dass Sie so offen mit uns über diese Problematik gesprochen haben. Wir drücken die Daumen, ja, toi, toi, toi.
Sie machen das gut schon. Ich bin mir ganz sicher, sonst würden Sie sich gar keine Gedanken darüber machen.
Dankeschön.
Ja, wirklich.
Also vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Wenn wir von Narzissmus sprechen, Dr. Sebastian, verbinden wir damit meistens Männer, die die Einstellung haben, ich bin der Größte und alle sollen das sehen. Aber es gibt auch eine völlig andere Form des Narzissmus. Welche?
Das ist der weibliche Narzissmus. Das heißt im Grunde genommen, der ist mehr intrinsisch. Der weibliche Narzissmus, der ist sich selbst ein bisschen stärker klar als der männliche Narzissmus, dass sie Schwächen haben, ne? Dass ein Schamgefühl dabei ist, dass man vielleicht erwischt werden könnte. Der männliche Narzissmus, das kann auch eine Frau sein, die männlichen Narzissmus hat, ne? Der männliche Narzissmus ist mehr, ich habe gar keinen Kontakt dazu. Bei mir gibt's keine Fehler. Ich bin, wie ich bin. I am what I am und ich bin der Größte und der Schönste und überhaupt. Der weibliche Narzissmus weiß um seine Selbstwertgefühle, die ein bisschen weniger da sind, ne, seine Mängel, will dann aber nicht erwischt werden. Das ist das Schwierige dran. Ja, den nennt man auch verletzlichen Narzissmus.
Aber kann ich den irgendwie erkennen?
Nee, das ist der Versteckte. Ja. Das ist ganz schwierig. Ich bin privat da auch oder beruflich da auch mal reingefallen. Das sind Menschen, die helfen erstmal sehr. Die sind sehr empathisch, helfen, unterstützen. Aber sie machen das deswegen, um dann, wenn man geholfen hat, Lob und Anerkennung wieder zu bekommen. Und was aber Lob und Anerkennung wert ist, sagt der weibliche Narzissmus oder der verletzliche Narzissmus selbst, der sagt, das reicht nicht aus, das Lob, die Anerkennung reicht nicht aus. Dann hilft er nicht mehr, zieht sich zurück und schlägt grandios zu. Und das ist das ganz Gefährliche bei verletzlichen Narzissten, weil man die nicht so schnell erkennt. Man rennt da ein paar Jahre mit denen rum, ja, hat vielleicht auch sogar Erfolg und dann kommt aber die kalte Dusche.
Jeder kommt von uns immer wieder auch in eine Situation, in der wir einen anderen kritisieren wollen, weil er etwas tut oder sagt, was uns missfällt, und kennen natürlich auch Menschen, die so gar keine Kritik vertragen, die immer dann, wenn man ihnen Feedback gibt oder sie ein wenig kritisiert, sofort zum Angriff übergehen. Dr. Sven Sebastian, wie ist es bei Narzissten oder narzisstischen Persönlichkeiten? Wie reagieren die, wenn sie kritisiert werden?
Also die meisten Narzissten, die dann kritisiert werden, die reagieren aggressiv und wütend. Das ist ein emotionaler Ausbruch direkt. Die haben keine andere Möglichkeit. Also weinen tun sie selten. Ja, vor anderen sowieso nicht. Das ist aber ein anderer Grund, warum sie so wütend sind. Bei normalen Menschen, das schon, bei durchschnittlichen Menschen, ja, ist es meistens so, man wird wütend, weil man Angst hat, Befürchtungen und so weiter, ne? Oder ungerecht behandelt. Das ist bei dem Narzissten überhaupt nicht so. Der hat eine ganz hohe Selbstüberzeugung, ein überholtes Selbstbild, bezogen auch auf seine kognitiven Intelligenz. Und wenn die in Frage gestellt wird, das macht ihn total wütend. Das ist wie so, wer bist du denn? Wie kannst du dich erheben, mir gegenüber einen Fehler zu benennen? Die kann ich gar nicht gemacht, das geht gar nicht, kann ich gar nicht gemacht haben. Und das ist diese Wut, dieses wirklich, oftmals wird in der Psychologie gesagt, es wäre etwas, dass er Selbstzweifel hat und dann Selbstbewusstsein nach unten geht und die Leere kippt. Das ist aber bei Narzissten ganz selten so. Der ist einfach nur absolut oberflächlichem Charme, also dieser Fälle, ne? Der aggressive Narzissmus, darüber spreche ich jetzt, ne? Krankhaftes Lügen, gute Konversation ist dabei, überhöhtes Selbstbild. Und dann wird er erwischt und dann kann er nur noch um sich rumschlagen, weil er das einfach nur eine Unverschämtheit findet, da kognitiv in Frage gestellt worden zu sein. Wie doof sind denn die Leute?
Die sehen, aus diesem Grund kann er eben auch so schlecht umgehen.
Dann. Und dann kann er mit Kritik natürlich überhaupt nicht umgehen. Ja, das hat mit seiner Emotionsbilanz zu tun.
Aber wie kann ich denn jetzt einen Narzissten kritisieren, ohne dieses künstlich aufgebaute Selbstbild zu verletzen?
Genau. Also es gibt ja die Regeln der konstruktiven Kritik, ne? Dass man eben sagt, okay.
Feedback-Regeln.
Feedback-Regeln, 360 Grad, bla bla. Nee, ist ganz wichtig alles, ne? Wirklich. Aber es hilft beim Narzissten natürlich gar nicht, aggressiven Narzissten.
Wie können wir da vorgehen?
Ja, wir können da vorgehen, dass man einfach, wenn es ein Fehler entstanden ist, den richtigen Zeitpunkt erwischen. Am besten sogar, ganz ehrlich, vor anderen Leuten. Da muss man aber sehr stabil sein. Ja, sehr Rückendeckung haben. Also man kann den Narzissten, Aggressiven, dann auch schon mal bloßstellen. Und sagen, und jetzt muss es aber sehr klar und deutlich eine Aussage sein. Was ist der Fehler? Wie wurde er wahrgenommen? Wie wurde er gemessen? Wer hat ihn auch gesehen? Da muss eine Front her. Und wie will man es anders haben? Und Punkt. Das geht nur so.
Also du brauchst gute Argumente.
Wenn du anfängst, mit ihm zu diskutieren, wird er ja dann die emotionale Manipulation benutzen. Er wird sich beschuldigen und so weiter. Es macht aber, wenn man das einmal kann, ich bringe das ja manchen Menschen bei, dann macht es Spaß sogar.
Dr. Sven Sebastian.
Weil das ist unglaublich, wie Narzisst dann Ich muss manchmal lachen.
Oh, ja, ich auch jetzt. So.
Das sind so kleine Kinder manchmal, ja, einzig. Na gut.
Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wir hatten noch so viele Fragen auch zu beantworten, aber uns fehlt leider die Zeit. Eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Würden narzisstische Menschen merken, dass wir heute über sie gesprochen haben?
Nee, auf keinen Fall. Warum auch? Sie brauchen keine Reflexion. Sie sind ja in sich ruhend. Sie wissen ja, dass sie die Besten sind, die Größten und die Schönsten. Höchstens, wenn was Positives kommt, was sie ja gesagt haben, dann würden sie sagen, ja, das bin ich. Ja, richtig, guck mal, das bin ich. Deswegen bin ich vorn. Wo ich bin, ist vorn. Und das ist der Narzisst.
Die Experten heute genau zu diesem Thema, wo ich bin, ist vorn, wie wir Narzissten erkennen und mit ihnen umgehen. Ein großes Thema. Dr. Sven Sebastian hat uns viel darüber erzählt, viele Impulse gegeben. Vielen Dank und auch vielen Dank Ihnen.
Ich liebe Narzissten, das ist das Geheimnis, wirklich, weil sie alles in sich tragen. Das Gute, Böse, Helle, Dunkle, das sind wunderbare Persönlichkeitsstrukturen. Ich muss es wirklich mal auch das nochmal, Entschuldigung, dass ich jetzt reingesprungen habe, aber Narzissten sind und narzisstische Züge sind auch wirklich was sehr Schönes und Komplexes und Erfreuliches. Man muss die Grenzen halt kennen.
Und jetzt bedanke ich mich nochmal bei allen, die uns zugehört haben und uns ihre Fragen gestellt haben und so offen auch über ihre Erfahrungen mit Narzissten und Narzisstinnen gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.